Wir wollen fortfahren in unserer Predigtserie durch den 91. Psalm. Und so schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zu Psalm 91. Psalm 91, ich lese uns die Verse 7 bis 10. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Tausend fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht sich deinem Zelt. Amen.
Amen.
Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Du großer und herrlicher Gott, wir rufen zu dir. Du Herr bist unsere Zuflucht. Du bist der Höchste und du sollst unsere Wohnung sein. Und so fliehen wir auch jetzt in dieser Stunde zu dir und bergen uns bei dir. Herr, sei du unsere Wohnung. Heiße uns willkommen in deiner heiligen Gegenwart. Lass uns bei dir zur Ruhe kommen und von dir lernen, Herr, dich zu kennen, dich zu fürchten, dir zu vertrauen von ganzem Herzen. Herr, wir bitten dich, segne uns um deiner großen Gnade willen. Amen.
Amen.
Aufgrund der Corona-Krise stellen sich derzeit viele Menschen so einige Fragen. Zum Beispiel, womit haben wir das alles verdient? Ja, warum wird unsere heile Welt so erschüttert? Was ist der Sinn hinter all dem? Und sogar bekannte Medien diskutieren diese Fragen. Und es werden Sprecher, Vertreter, Verantwortliche der Kirchen dazu befragt. Eine Zeitung befragte den Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Professor Dr. Bedford Strom. Ihm wurde folgende Frage gestellt: Viele Menschen, besonders in den USA, empfinden diese Krise, diesen Virus, als Strafe Gottes. Was erwidern Sie solchen Menschen? Seine Antwort lautet: Also ich sage klar nein. Es ist keine Strafe Gottes, denn wir Christen glauben ja, dass Gott sich uns gezeigt hat in Jesus Christus, deswegen heißen wir ja Christen. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann kann es nicht so sein, dass Gott ein solches Virus schickt, um Menschen zu töten. Jesus hat nicht getötet, Jesus hat geheilt. Zudem sagt er: Diese Vorstellung eines strafenden Gottes sei fürchterlich und auch vollkommen unchristlich. Die Corona-Krise ist keine Strafe Gottes. So auch Margot Käßmann, Deutschlands bekannteste Theologin und Pfarrerin. Auch sie wurde gefragt, ist Corona eine Strafe Gottes? Ihre Antwort lautete glasklar, nein. Und ihre Begründung? Gott habe nach der Sintflut schließlich versprochen, die Erde nie wieder im Gericht heimzusuchen. So versteht sie den Text. Auch Katholiken haben sich geäußert. Ein Bischof sagte, die Rede von einem strafenden Gott sei vollkommen unchristlich. Ein katholischer Erzbischof sagte, die Vorstellung von einer göttlichen Bestrafung gehört nicht zur christlichen Sicht. Die Direktorin des katholischen Bibelwerks sagte, Gott straft nichts, sondern Gott richtet. Ja, man warnte sogar vor gewissen fundamentalistischen Kreisen mit ihren pseudo-religiösen Verschwörungstheorien, dass Gott Strafe senden würde. Wir haben demnach eine einstimmige Stellungnahme. Vertreter beider großen Kirchen in Deutschland, katholisch und evangelisch, sagen allen Menschen, die gerade beunruhigt sind, fürchtet euch nicht. Corona, dieses Virus, ist keine Strafe Gottes. Gott ist generell kein strafender Gott. Er straft Menschen nicht, er rettet sie. Nun, lasst mich in aller Deutlichkeit sagen, damit es auch jeder ausnahmslos versteht. Diese Menschen sind falsche Propheten. Und der Herr wird sie keinesfalls ungestraft sein lassen für all ihre Lügen. Wehe euch Pfarrern und Professoren und Priestern und Bischöfen und wer auch immer ihr sein mögt. Wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entfliehen werdet? Nein, sie sind keine Gottesdiener. Sie sind Götzendiener. Sie haben sich ihren eigenen Gott, ihren eigenen Christus geformt, wie es ihnen gefällt. Sie verkündigen nicht den Gott, den Christus der Heiligen Schrift. Nein, sie predigen nicht die Wahrheit, sondern ihre eigenen Wunschvorstellungen. Und wer nicht erkennt, dass sie verkehrte Dinge lehren, der kennt ebenso wenig den wahren Gott. Und er wird mit den blinden Führern in die ewige Grube fallen. Denn die Heilige Schrift bezeugt von Anfang bis Ende den wahren Herrn, bei dem keine Veränderung ist. Er ist derselbe in alle Ewigkeit. Und Psalm 7, Vers 12 sagt, Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Und ja, ich weiß, das wird nicht mehr verkündigt, aus Angst davor, dass man als Hassprediger abgestempelt werden könnte. Aber in Galater 1, Vers 10 heißt es, rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich noch Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das heißt, der wahre Prediger gibt nicht wieder, wie die Menschen Gott gerne hätten, sondern er gibt ihnen Wahrheit wieder, wie er sich in der Heiligen Schrift offenbart. Wie geschrieben steht in Nahum 1, Vers 3, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Und das ist auch das Erste, worüber wir nachdenken wollen in unserem Predigttext von heute, nämlich Gottes Vergeltung an den Gottlosen. Vers 7, 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Vers 8, nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Der Psalm sprach zuvor von großem Unheil, von Pest und Seuchen und kriegerischen Angriffen und Schrecken und Verwüstung, tödliche Unglücke, die über uns Menschen kommen. Vers 7, 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Das heißt, wir sprechen von großen, schrecklichen Plagen, wo aber tausende Menschen umkommen, soweit das Auge reicht, unzählige Tote. Ja, wie ist all das zu verstehen? Wenn ein Christ solche Unglücke sieht, was sieht er da? Vers 8, nur schaust du es mit deinem Auge und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Was sind diese Unglücke? Wenn man aber tausende Menschen umkommen sieht, woher kommt das? Der Psalm selbst sagt es uns. Es ist die Vergeltung Gottes an den Gottlosen. Eine Vergeltung ist die Reaktion auf eine vorhergehende Aktion. Das heißt, der Mensch erntet, was er sät. Die Vergeltung Gottes. Es ist die Strafe für ihr gottloses, sündiges Verhalten. Und wer die Heilige Schrift kennt, dem sollte das nicht überraschen, was wir hier lesen. Die gesamte Heilige Schrift ist von Anfang bis Ende voll von Beispielen, die uns aufzeigen, dass Gott Sünder straft. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Wer hat nicht gehört von Adam und Eva, wie der Tod über sie und über die gesamte Schöpfung kam und Leiden bei der Geburt und Plagerei bei der Arbeit, wie sie vertrieben wurden aus dem Paradies, weil sie Gott ungehorsam waren? Wer hat nicht gehört von der Sintflut, die der Herr über die Menschheit schickte? Er rottete beinahe die gesamte Weltbevölkerung aus, aufgrund ihrer Sünde. Wer hat nicht gehört von Sodom und Gomorra, über die der Herr Feuer und Schwefel regnen ließ, wegen all ihrer Bosheit? Wer hat nicht gehört von den Plagen, die der Herr über Ägypten sandte und sogar ihre Erstgeborenen erschlug? Die Zeit reicht nicht aus, um all die Strafen Gottes über all die Sünde aufzuzählen. Und die Gottlosen kommen nun und sagen, da habt ihr es ja, euer Gott ist grausam. Und wir antworten, nein, da habt ihr es. Unser Gott ist heilig und er duldet keine Sünde und er straft sie. Wie geschrieben steht in Hebräer Kapitel 10, der Herr sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und in Hebräer 12, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und jeder Jude, der das Gesetz Gottes kennt, weiß das. Im Gesetz Mose, in 3. Mose Kapitel 26, Verse, die ein Jude sehr gut kennt, spricht der Herr, was er tun wird, wenn sein Volk seine Gebote nicht hält. Gott sagt dort, dass er Krankheiten sendet wie Fieber. dass er Feinde senden wird, die sie besiegen werden und über sie herrschen werden. Ihr werdet in Angst und Panik leben. Große Hungersnöte werden über euch kommen. Wilde Tiere werden eure Kinder und euer Vieh fressen. Der Herr spricht, ich werde Krieg über euch bringen. Menschen, die euch umbringen werden, die euch verjagen und vertreiben, sodass ihr nirgendwo mehr sicher seid. Und die heftigsten Strafen habe ich jetzt nicht einmal genannt. Wir Menschen müssen verstehen, dass der Herr, unser Gott, Schöpfer und Richter über die Menschheit ist. Er besitzt das Hoheitsrecht zu strafen und er muss strafen, denn so fordert es seine heilige Gerechtigkeit, sein heiliges Wesen. Und darum sendet er auch Unglücke und Vergeltung. Wie es heißt in Amos Kapitel 3, Vers 6, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Oder Jesaja Kapitel 45, Vers 6, wo der Herr spricht, ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der es alles wirkt. Ist der Herr deswegen ungerecht? Nein, in Römer 9, Vers 14 heißt es, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Eben weil Gott gerecht ist, sendet er eine gerechte Vergeltung. Wie der Apostel Paulus sagt in Römer 1, Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Irrt euch nicht. Gottes Gericht kommt sicher. Es wird kommen. In Lukas Kapitel 13 lesen wir von zwei Unglücken. Einmal wurden Menschen auf schändlichste Weise getötet durch Pilatus und ein anderer Fall ist, dass ein Turm umfiel und 18 Menschen tötete. Und Christus geht darauf ein und er spricht zu den Menschen folgende Worte. Meint ihr, dass diese Menschen von allen anderen Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein. Ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das heißt, wenn Unglücke kommen, kann man nicht sagen, die, die dort gestorben sind, waren besonders schlimme Sünder und darum hat es uns nicht getroffen, weil wir sind besser. Nein, die Botschaft von Christus ist, alle Menschen werden so umkommen, wenn sie nicht endlich Buße tun, wenn sie nicht endlich umkehren von ihren bösen Wegen. Die Frage ist nicht, warum lässt Gott so viel Böses in dieser Welt zu? Die Frage ist, warum lässt er noch so viel Gutes zu? Warum ist er noch nicht gekommen im Gericht, denn diese Welt verdient ihr ewiges Gericht, den Untergang. Wo auch immer ein Unglück geschieht, es ist Gottes Ruf zur Umkehr. Seht ihr nicht, erkennt ihr nicht, kehrt doch um, tut nun Buße von euren bösen, gottlosen Werken und fangt endlich an, euren Gott und Schöpfer die Ehre zu geben. Aber die Menschen tun keine Buße. Bei all ihren Plagen. Im letzten Buch der Heiligen Schrift in der Offenbarung lesen wir, wie Christus, das herrliche Lamm Gottes, durch seine Engel die schlimmsten Plagen ausgießt über diese Welt. Und dennoch lesen wir immer und immer wieder Folgendes. Offenbarung 9, Vers 20. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße. Vers 21, im selben Kapitel. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Offenbarung 16, Vers 9. Und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat. Und sie taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Und Offenbarung 16, Vers 11. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Das heißt, welche Plagen auch immer kommen, die Menschen tun keine Buße. Stattdessen lästern sie weiter Gott. Und sie haben ja gar keine Ahnung, was sie noch erwartet. Diese Plagen sind ja eigentlich nur Vorwarnungen. Es ist ja eigentlich ein gnädiger Ruf, doch umzukehren. Die Menschen meinen doch tatsächlich, der Coronavirus könnte Gottes Strafe sein? Ihr habt ja gar keine Ahnung. Solche Dinge sind doch nur eine Vorwarnung. Ihr habt ja keine Ahnung, was noch auf uns zukommt, nämlich die wahre ewige Strafe des allmächtigen Gottes. An jenem Tag werden die Menschen sich wünschen, sie hätten nur einen Coronavirus. Weitaus schlimmer als Corona ist Christus, der kommt zum Gericht über diese Welt, um die ewige Strafe zu vollziehen. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 19 ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet, und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und aus seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst, und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, gekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Die Gläubigen, sie werden dieses Gericht sehen. Diejenigen, die an den Herrn glauben, sie werden mit ihm kommen zur Vergeltung. Sie werden all das Gericht Gottes sehen an den Ungläubigen. Vers 7. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Unzählige Menschen werden zugrunde gehen, aber die Gläubigen, sie werden stehen behalten. Sie werden stehen bleiben und Gottes gerechtes Gericht über alle Gottlosen bezeugen. Die Gläubigen, die sich bei Gott geborgen haben, sie werden bei dieser Vergeltung Gottes verschont. Und hier ist die gute Nachricht für dich. Jetzt noch ist Gnadenzeit. Jetzt ist noch Zeit, um vor diesem kommenden Zorngericht Gottes sich zu verbergen bei Gott selbst. Verschonung und Gnade zu suchen. Wie es heißt in Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Das heißt, glückselig sind alle, die sich bei Christus, dem Sohn Gottes, bergen und Schutz suchen bei ihm vor dem kommenden Zorn Gottes. Und das ist das Nächste, was wir hier betrachten wollen im Psalm 91. Der Schutz des Christen vor aller Vergeltung Gottes. Davon spricht der Psalm in wunderbarer Weise. Noch einmal Vers 7. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Ja, ein Christ findet sich inmitten von großer Not. Um uns herum kann die Welt untergehen. Großes Unglück passiert. Aber wir schauen diese Vergeltung nur. Uns trifft es nicht. Wir werden nicht in Gottes Strafgericht vertilgt, weil ein gläubiger Mensch Gott nicht einfach zum Richter hat, sondern zum Retter. Ein gläubiger Mensch hat tatsächlich eine innige, vertraute, echte Beziehung zu Gott, eine wahre Verbundenheit und Gemeinschaft. Vers 9. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Was tut ein gläubiger Mensch? Er sagt, der Herr, Jahwe, der Rettergott, ist meine Zuflucht. Er ist mein Unterschlupf. Hier berge ich mich, ich komme zu ihm. Er spricht nicht allgemein, sondern er spricht, du bist meine Zuflucht. Für mich persönlich, ich brauche dich, ich komme zu dir, ich suche Zuflucht bei dir, ich kenne sonst niemanden und nichts, wo ich Schutz finden könnte. Ich habe niemanden als dich allein. Und der Herr ist es, der hier spricht in Vers 9, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Das heißt, der Herr hört ihr Gebet. Das Gebet der Gläubigen. Er kennt die Seinen. Er weiß, was sie beten. Er weiß, dass sie zu ihm kommen. Er weiß um all jene, die aufrichtig seinen Namen suchen. Wie es heißt in Jeremia Kapitel 29 ab Vers 12. Ruft ihr mich an. Geht ihr hin und betet zu mir. Dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott sagt hier über den Gläubigen, du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Der Gläubige spricht, beim Herrn will ich wohnen. Der Herr ist meine Wohnung. Bei ihm bin ich zu Hause. Ich suche Schutz. Vor der Vergeltung Gottes suche ich Schutz bei Gott selbst. Ich fliehe zu ihm. Ich fliehe nicht von Gott. Ich fliehe zu Gott. Ich suche Versöhnung bei ihm. Ich verdiene die Vergeltung genauso wie alle anderen auch. Aber Herr, du bist mir Zuflucht. Ich habe dich zu meiner Wohnung gesetzt. Ich komme zu dir. Ich suche Vergebung und Schutz und Gnade. Ist das der Fall bei dir? Dass du bei Gott wohnst, dass der Herr selbst deine Wohnung ist. Dass du Schutz und Zuflucht, Bergung bei ihm selbst suchst. Hast du diese innige, vertraute Beziehung zu ihm? Was heißt das konkret, bei dem Herrn, den Herrn als seine Wohnung zu haben? Ich finde, eine wunderbare Auslegung davon finden wir im Psalm 27. Psalm 27, ich lese uns diesen Psalm, von David. Er schreibt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn, alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte. Am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einem Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen den Herrn. Höre, Herr, meine Stimme, rufe ich. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich. Suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht. Gott meines Heils, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deine Wege und leite mich auf ebenen Pfad wegen meiner Feinde. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalt hat, schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. David hat das getan. Er hat den Herrn zu seiner Wohnung gesetzt. Dass er nachdenkt und nachsinnt über die Freundlichkeit und Vertrauenswürdigkeit und Güte des Herrn. Obwohl die Umstände nicht gut aussehen, seinen Blick abzuwenden von aller Not und aller Gefahr hin zu Gott. Und sein Angesicht zu suchen im Gebet. Gott zu erinnern und zu sagen, du sagtest doch, sucht mein Angesicht. Und so suche ich nun dein Angesicht. Und dann sich selbst zu predigen und zu sagen, harre auf den Herrn, sei mutig, dein Herz sei stark, harre auf den Herrn, so dass du dich nicht fürchtest. Das bedeutet es, bei dem Herrn zu wohnen, ihn selbst als seine Wohnung gesetzt zu haben, das rechte Verständnis von Gottes Treue und seinem Schutz über deinem Leben, soll bei dir ein echtes Empfinden der Geborgenheit in dir bewirken. Ein echtes Empfinden. Du sollst dich Gott im Gebet nahen und nachsinnen über seine Treue, über seinen Schutz, über seine Zuverlässigkeit, über seine Macht und Erhabenheit, über seine Gnade. Und dann sollst du dich so bei deinem Herrn wie zu Hause fühlen. Selbst wenn alle Menschen, die vertrautesten Menschen, dich verlassen. Beim Herrn bist du zu Hause. Der Herr ist deine vertraute Umgebung, wo du zur Ruhe kommst, wo du dich sicher und geborgen fühlst, selbst wenn sich ein Heerlager, selbst wenn ein Herr sich um dich lagert und dich vertilgen will. Vers 9, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Sag, wohnst du bei dem Herrn? Wohnen deine Gedanken, dein ganzes Herz bei dem Herrn? Gott verheißt allen, die so beständig sich bei ihm bergen, Vers 10, so, bei solchen Menschen, bei denen das der Fall ist, so begegnet hier kein Unglück und keine Plage naht sich deinem Zelt. Kein Unglück und keine Plage naht sich dem Zelt des Gläubigen, denn sie wohnen bei dem Herrn, in dem Herrn. Und so sind sie sicher in seinem Zelt, in seiner Wohnung. Ein Zelt ist keine Festung, sondern eine leichte, fragile Konstruktion. In einem Zelt ist man im Grunde schutzlos. Doch ein Gläubiger ist in einem Zelt so sicher, wie ein Ungläubiger es in einer gewaltigen Festung niemals sein könnte. Denn in Psalm 127, Vers 1 heißt es, wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, dann wacht der Wächter vergebens. Aber wacht der Herr über die Sein, was er tut, in aller Treue, zu jeder Zeit, in allen Umständen, so wird kein Unheil sich uns nahen. Es wird keine Vergeltung über die Gläubigen kommen, kein Strafgericht, kein Unglück, kein Unheil, keine Plage. Aber was heißt das jetzt? Dass Gläubige niemals krank werden und niemals umkommen im Krieg oder Naturkatastrophen oder Terroranschlägen oder sonstigen Unglücken und Tragödien. Doch Christen sterben, wie alle Menschen. Christen geraten in große Not. Wir sehen das dann später in Vers 15. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Das heißt, Christen befinden sich durchaus in Zeiten der Not und der Bedrängnis, wo sie Befreiung brauchen. Aber, und das musst du wissen, geliebtes Kind Gottes, du musst es wissen und es muss tief in dein Herz geschrieben werden. Welche Leiden einen Christen auch treffen mag, da ist keine Vergeltung, kein Gericht, keine Verdammnis. Da ist kein Unheil für uns. Wie Charles Haddon Spurgeon einmal sagte, es ist unmöglich, dass dem Mann, der vom Herrn geliebt wird, irgendein Unheil widerfährt. Ja, die niederschmetterndsten Katastrophen können seine Reise ja nur verkürzen und ihn schneller zu seiner Belohnung eilen lassen. Das Übel ist für ihn kein Übel, sondern Gutes in verschleierter Gestalt. Verluste bereichern ihn, Krankheit ist ihm Arznei, Schmach seine Ehre, das Sterben sein Gewinn. Kein Übel im eigentlichen Sinne des Wortes kann ihm begegnen, denn alles wird ihm zum Besten gewendet. Wohl dem, der in solcher Lage ist. Er ist sicher geborgen, wo andere in Gefahr stehen. Er lebt, wo andere sterben. Verstehst du? Gott sendet uns nichts zu unserem Verderben. Wir werden nicht gerichtet. Wir werden nicht verdammt. Es ist keine Vergeltung. Nein, stattdessen muss uns alles, was uns widerfährt, zu unserem Besten, zu unserem Heil dienen. Wie es heißt in Psalm 23, den wir vor einiger Zeit studierten, in Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, nur. Und sogar der Tod, wenn wir Christen sterben sollten, ist uns Gewinn. In Jesaja 57 lesen wir ab Vers 1, der Gerechte kommt um aber es gibt keinen, der es zu Herzen nimmt. Und die treuen Männer werden hinweggerafft, ohne dass jemand es beachtet. Ja, und jetzt kommt die Erklärung. Ja, vor der Bosheit wird der Gerechte hinweggerafft. Er geht ein zum Frieden. Sie ruhen auf ihren Lagerstätten, jeder, der seinen geraden Weg geht. Das heißt, warum nimmt der Herr die Gerechten hinweg? Um sie vor der Bosheit zu schützen, die kommen soll, vor der Vergeltung. Er wird sie eingehen lassen in sein ewiges Paradies, in den Frieden, so dass sie ruhen von ihren Werken. Die, die Gott fürchten, sind in Ewigkeit sicher, die sich bei ihm bergen. Sie werden nicht untergehen im Gericht. Nichts kann sie scheiden von der Liebe Gottes. Wie es heißt in Römer Kapitel 8, ab Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Ja, wir Christen erleben all diese schrecklichen Dinge. Aber, schreibt der Apostel weiter, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Kein Unheil kann auch nur in unsere Nähe kommen. Denn Gott hat uns geliebt. Nichts kann uns verdammen. Er hat uns gerettet. Alles dient uns, unserem Heil, zu unserem Besten, was auch immer uns begegnet. Und das, geliebtes Kind Gottes, haben wir uns nicht selbst zu verdanken. Es ist unverdiente Gnade. Und darum lasst uns jetzt am Ende daran denken, warum das eigentlich der Fall ist. Warum können wir so verschont bleiben? Wir haben doch alle gleichfalls diese Vergeltung verdient. Nochmal Vers 9. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage nach deinem Zelt. Warum sind wir sicher vor dieser Vergeltung Gottes? Weil Gott selbst uns schützt vor seinem Strafgericht. Wie tut er das? Nun, dieser Psalm, und das werden wir, so Gott will, nächstes Mal intensiv uns anschauen, dieser Psalm gilt eigentlich nur einem einzigen Menschen, nämlich Jesus Christus, dem Gerechten. Er ist der einzige Gerechte, dem niemals zu keiner Zeit Unglück widerfahren sollte, dem kein Härchen jemals gekrümmt werden dürfte. Nicht einmal sein Fuß sollte sich an einen Stein stoßen. Der Satan gebraucht diesen Psalm dann, um ihn zu versuchen in der Wüste, das hören wir dann nächstes Mal, weil er wusste, dass dieser Psalm Christus gilt. Denn eigentlich hätte Christus niemals leiden dürfen. Vers 7, 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht, nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Was für eine mächtige Beschreibung. Christus ist dieser eine, der stehen bleibt. Das Gericht Gottes kommt, aber Tausende fallen um und zählige trifft es, ein ganzes Tal, ein Schlachtfeld voller Leichen, soweit das Auge reicht. Und Christus ist der Einzige, der stehen bleibt, den es nicht trifft. Soweit das Auge reicht, alle sind niedergestreckt, alle sind gerichtet, alle sind verdammt, alle Menschen ohne Ausnahme sind Sünder und sie alle fallen und nur einer steht, Jesus Christus, der Gerechte. Er hätte einfach auf die Vergeltung Gottes über alle Gottlosigkeit, an allen Gottlosen, er hätte es sehen müssen. Und er selbst bleibt verschont. Denn er allein ist der geliebte Sohn Gottes, auf den Gottes ganze Wohlgefallen ruht. Ganzes Wohlgefallen ruht. Vollkommen sinnlos, ohne Fehl und Tadel, Jesus Christus, der Gerechte. Doch was hat Jesus der Höchste getan? Der Höchste. Er hat sich erniedrigt. Er ging den Weg ans Kreuz, um Gottes Vergeltung, seinen Fluch, den wir verdienten, an unserer Stelle auf sich zu nehmen. Und nun ist er der ewige Zufluchtsort, unsere Wohnung, wo wir uns bergen können, wo wir sicher sind. Er selbst schützt uns vor dem kommenden Zorn Gottes. Der bekannte Pfarrer Wilhelm Busch, er lebte in der Zeit des Nationalsozialismus und er erzählte einst Folgendes. Er berichtet von der Stadt, in der er einst lebte, eine Ortschaft im Ruhrgebiet. Und hier wurde einst eine Synagoge von den wütenden Bürgern niedergebrannt, wie es gang und gäbe war in dieser abscheulichen Zeit. Und die Synagoge brannte völlig aus. Alles, was brennbar war, wurde in den Flammen verzehrt. Und die Ruinen, die verkohlten Mauerreste wurden stehen gelassen. Und einige Jahre später brannte es wieder. Aber nicht nur ein Gebäude, sondern die gesamte Stadt. Die Vergeltung kam. Sie ernteten, was sie gesät haben. Bomben fielen vom Himmel. Und fast die ganze Stadt wurde in Schutt und Asche zerlegt. Und die Menschen schrien, alles stand in Flammen, Tausende kamen um in den verzehrenden Feuer. Einige Menschen erinnerten sich an die Synagoge, die sie einst niedergebrannt hatten. Die kahle, längst ausgebrannte Synagoge, und sie suchten hier Zuflucht. Sie fanden hier Schutz vor den Flammen. Warum? Warum waren sie hier sicher? Nun, hier hatte es bereits einmal gebrannt. Hier gab es nichts mehr, was brennen konnte. Das Feuer hatte bereits alles verzehrt. Keine Flamme brennt hier mehr. Und darum waren sie hier sicher. Verstehst du, was diese abgebrannte Synagoge dich lehrt? Pfarrer Wilhelm Busch predigte dann, wie manche evangelische Pfarrer es damals noch zu tun pflegten. Er rief zu den Menschen, es gibt noch ein schrecklicheres Feuer, nämlich das schreckliche Feuer des Gerichtes, des Zornes Gottes. Das Feuer, das ewig brennt gegen alle Sünden der Menschen. Es gibt nur einen einzigen Ort, über dem das Feuer des Zornes Gottes schon erging. Das ist das Kreuz Jesu auf Golgatha. Hier brannte das Feuer des gerechten Zornes Gottes schon. Hier bei Christus bist du in alle Ewigkeit sicher vor dem Gericht Gottes. Auf Jesus brannte Gottes Zorn bereits. Hier bist du sicher. Nur hier. Verstehst du? Du musst den Herrn Jesus Christus zu deiner Wohnung machen. Den Höchsten. Verstehst du? Du bleibst nicht verschont vor Gottes kommender Vergeltung, weil du selbst gut oder gerecht wärest, sondern weil er selbst dich schützt vor seinem kommenden Zorn, wenn du ihn zu deiner Wohnung machst. Nein, Gott lässt hier nicht fünfe gerade sein. Er lässt keinesfalls ungestraft, sagt sein Wort. Aber die frohe Botschaft ist, Christus, der Sohn Gottes, er nahm die Strafe, die wir verdienten, auf sich. Und wir dürfen nun zu ihm kommen, als unsere Zuflucht. Wir dürfen ihn zu unserer Wohnung machen. Wie es heißt in Kolosser 3, Vers 3, dass unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott. Sicher verwahrt in alle Ewigkeit. Kein Übel, kein Unheil kann uns treffen. Wie Paulus sagt in Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Für wen? Für die, die in Christus Jesus sind. In ihm, geborgen, geschützt. Bist du in Jesus Christus geborgen? Ist er deine Zuflucht? Wohnst du in ihm? Ist er dein Schutz vor aller Vergeltung, vor aller Verdammnis? Ja? Dann glückselig bist du. Du hast das ewige Leben. Freue dich. Selbst inmitten größter Not, du bist sicher, jetzt und in alle Ewigkeit. Kein Unheil vermag dich jemals zu treffen. Selbst Sterben ist dir kein Übel, sondern Gewinn. Du wirst eingehen in die ewige Freude deines Herrn, wo du für immer bei ihm wohnst und er dich für immer schirmt. Und weder Tod noch Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Darum sei nun furchtlos, auch im Angesicht größter Plagen, größter Not, größter Krisen. Setze dem Herrn Jesus auch heute erneut zu deiner Wohnung. Fliehe zu ihm Tag für Tag und sprich, der Herr ist meine Zuflucht. Möge der Herr dich und dein Haus schützen durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen. Dann lasst uns beten. Unser Herr, du herrlicher, heiliger Gott, du bist der Richter, der Gerechte, der niemals ungestraft lässt, der sich der Sünde nicht einfach duldet, der nicht einfach die Augen zudrückt, der nicht einfach sich auf der Nase herumtanzen kann lässt, sondern du sagst, du bist ein strafender Gott, ein verzehrendes Feuer. Und du warnst die ganze Bibel hindurch immer wieder vor deinem Zorn und vor dem kommenden Gericht. Ja, du hast sogar deinen Aposteln gesagt, dass ihre Aufgabe es ist, zu verkündigen, dass du wiederkommen wirst, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, Herr, du bist wahrlich ein Rächer, ein Vergelter, der du sprichst, mein ist die Rache, ich will vergelten. Herr, und wir wollen uns in den Staub da niederwerfen vor dir, wegen deiner Heiligkeit, die kein Mensch sehen kann, ohne zu sterben. So viel höher, so viel reiner bist du als wir, Herr. Und du kannst unsere Sünde nicht ertragen. Herr, wir haben gehört von all denen, die sich Christen nennen, die sich Theologen nennen und Pfarrer und Bischöfe und Erzbischöfe und sogar Pfarrerinnen. Und wir bitten, Herr, dass du ihnen den Mund stopfst, dass sie aufhören, Menschen zu verführen, dass sie aufhören zu sprechen, Friede, und es ist kein Friede. Wir beten, dass du viele noch aus ihren Fängen reißen mögest, dass viele noch die Wahrheit gepredigt hören und dass sie erkennen und glauben mögen, dass Gott sehr wohl ein strafender Gott ist und dass der Tag seines Zornes kommen wird, an dem die Menschen sich wünschen würden, sie würden von den Felsen erschlagen, um doch nur verborgen zu sein vor den Augen des zornigen Lammes. Ja, Herr, wir wollen dir die Ehre geben, die dir gebührt. Auch darin, dass du ein heiliger, zorniger, strafender, gerechter, richtender Gott bist. Und wir flehen, Herr, es ist wirklich unser Wunsch, dass durch diesen kleinen Vorgeschmack, den wir gerade erleben, Menschen doch erkennen mögen, wie du wirklich bist. Und dass sie erkennen mögen, dass auch sie unter deinem Zorn und der Verdammnis stehen, wenn sie nicht diese Zeit, die sie noch haben, nutzen, um Buße zu tun und um zu glauben an Christus. Herr, dass nicht so viele mit den blinden Führern in die Grube hineinfallen. Herr, und dann vor diesem Hintergrund, vor dieser schlechten Nachricht, dass wir alle unter deinem Zorn stehen und dass es furchtbar ist, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Herr, vor diesem Hintergrund können wir auch erst recht erkennen, wie groß dein Erbarmen ist. Was für ein liebender, gütiger, gnädiger, vergebender Gott du bist. Wie geduldig du bist, wie langsam zum Zorn und groß an Gnade und Güte. Denn obwohl du strafst und obwohl wir alle Sünder sind und deinen Zorn verdienen, hast du einen Weg gefunden, um uns zu retten vor dir selbst, um uns zu retten vor deinem eigenen Zorn, der zu Recht auf uns kommen soll. Ja, und was hat es dich gekostet? Das Größte, Höchste, Teuerste, Kostbarste, deinen eigenen Sohn. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um zu sterben an unserer Stadt, um unsere Sünden auf dich zu laden, um unsere Strafe zu tragen, um den Zorn Gottes über uns auf dich zu nehmen. Herr, dass du am Kreuz, als die Dunkelheit und der ganze Zorn, als Gottes über dich kam, als die ganze Hölle über dich ausgegossen wurde, dass du da den Zorn Gottes für uns gestillt hast, dass du den Kelch mit dem Zorn des Grimmes Gottes geleert hast, sodass nichts mehr übrig ist für uns, dass Gott das verzehrende Feuer dich verbrannte, so dass nun alle, die sich bei dir bergen, in Sicherheit sind. Denn dort, wo das Feuer schon wütete, dort, wo der Zorn schon war, dort ist nun Sicherheit. Herr, welch ein großer Trost, dass wir wissen dürfen, welche Plage auch immer kommt und ob Tausende und Zehntausende an unserer Seite fallen, uns wird es nicht treffen. Und selbst wenn wir krank werden, selbst wenn wir sterben, es ist nicht Vergeltung, sondern es ist Gnade. Denn du strafst nicht die Gottlosigkeit und sendest in die Hölle, sondern du rufst dein Kind heim. Herr, welch ein Trost, welch unfassbare Freude dürfen wir darüber haben. Herr Jesus, wir geben dir allen Dank. Wir beten dich an, dass du uns erlöst, dass du uns errettest. Und an dem Tag, an dem dein Gericht kommt und alle tot liegen werden, so wirst du dich über den Staub erheben als unser Erlöser. Und wir werden mit dir leben. Ja, wir dürfen sogar mit dir herrschen und mit dir richten. Herr, welch eine Ehre, welch eine Freude, dass du uns so rettest und dass wir wissen dürfen, was immer uns geschieht. Es ist keine Vergeltung, es ist kein Unglück, es ist keine Plage. Es ist Gnade von unserem Vater, der uns liebt in seinem Sohn. Ach Herr, dass doch viele, die solche Lügen in den Kirchen hören, dass sie doch die Wahrheit hören mögen. Dass sie doch endlich überhaupt zum ersten Mal verstehen können, was das Opfer deines Sohnes überhaupt bedeutet. Warum dein Sohn überhaupt gestorben ist am Kreuz. Was uns überhaupt passiert ist. Denn wenn man sich einreden hat lassen, dass du nicht zornig bist, was soll dann das Opfer? Was soll dann das Kreuz? Ach Herr. Lass doch diese wunderbare Wahrheit, die tausendmal schöner ist als der Gedanke eines immer nur liebenden Gottes, der einfach alles vergibt. Herr, diese Wahrheit ist doch viel herrlicher, denn du hast doch viel Größeres getan. Du hast deinen eigenen Sohn gegeben. Du selbst, Herr Jesus, hast die Strafe auf uns genommen. Lass doch diese unendlich schönere Wahrheit, diesen unendlich größeren und gnädigeren Gott vor vielen Augen, vor vielen Herzen groß werden, dass sie Zuflucht suchen bei dir. Herr, lass uns alle jetzt wohnen bei Christus, dass wir uns bei ihm bergen, dass wir im festen Glauben mit ihm leben, heilig vor seinem Angesicht, damit wir ewig sicher sind. Vor allem Zorn, vor aller Vergeltung, vor allem Unglück und Unheil, vor jeder Plage. Herr, und dass wir so dieses Leben leben dürfen, in einer großen Freude, in einer Hoffnung, die die Welt nicht kennt, mit einem Frieden erfüllt und völlig voller Angst, völlig ohne Angst und Furcht, befreit von aller Todesfurcht, weil wir wissen, dass selbst wenn wir sterben, es unser Gewinn ist. Denn glückselig die Toten, die in dem Herrn sterben. Gepriesen seist du, unser geliebter Herr Jesus Christus, unser geliebter Vater im Himmel, für das, was du getan hast an uns, zu unserer Rettung, zu unserem Heil. Und nun hilf, dass wir auch heilig leben, dass wir wahrlich leben mit dir und uns bergen, dass wir wohnen bei dem Einzigen, bei dem wir Rettung finden können. Amen.
Amen.